Seit Montag begleiten wir Jesus auf seinem Leidensweg von Bethanien über den Abendmahlsaal auf dem Zion und gestern den Garten Gethsemane. Heute haben wir das Prätorium erreicht, den Amtssitz des römischen Statthalters Pilatus. Und Johannes beginnt seinen Bericht, Zitat, da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium. Es war aber früh am Morgen und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Was auf den ersten Blick wie eine nette Einleitung wirkt, katapultiert uns mitten hinein in das Prätorium und in das, was hier geschehen ist. Aber nicht nur das, sondern mitten hinein in eine viel größere theologische, geistliche Dimension. Der ganze Bericht, den Johannes uns gibt, in einem relativ langen Abschnitt, das halbe Kapitel 18 und das halbe Kapitel 19, ist durchdrungen von zwei für Johannes typischen Ebenen. Für Johannes im Johannesevangelium sehr typisch eine Erzählebene, auf der er eben die Geschichte erzählt, wie sie passiert ist. Und so, wie wir es auch schon aus dem Kindergottesdienst kennen, was sich nach und nach ereignet hat. Und Johannes, mehr als die anderen Evangelisten, legt immer bei allem, was er erzählt, eine zweite Ebene dazu. Eine theologische Ebene, eine geistliche Ebene, mit der er Bezüge herstellt, sei es Linien zieht, gesamtbiblisch, aus dem Alten Testament heraus, aber eben auch seine eigene Botschaft transportiert. Und das ist auch hier wieder in der Erzählung der Begebenheit am Prätorium auffällig und entscheidend. Und nicht nur das, dass er hier mit zwei Ebenen wieder arbeitet, ein typisches Stilmittel für Johannes ist das der Ironie. Und auch diese Begebenheit ist durchzogen von einer Ironie, ist unglaublich. Wir gehen rein und entdecken miteinander schon in der Überschrift, könnte man sagen, zu dieser Begebenheit am Prätorium, wie Johannes diese Ironie aufblitzen lässt, wenn er hier eben festhält, da führten sie Jesus von Kaiphas vor das Prätorium, es war früh am Morgen und jetzt, und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie nicht unrein würden, sondern das Passamahl essen könnten. Die jüdische Obrigkeit geht nicht hinein ins Prätorium, damit sie nicht unrein würden, eben heidnisches Areal, sondern das Passamahl essen könnten. Was sagt Johannes neben der Faktenebene, dass es halt so war, damit? Ihr führenden Juden, ihr sorgt euch um eure Reinheit. Und was macht ihr? Ihr plant ausgerechnet die Ermordung dessen, der euch allein vor Gott reinmachen kann. Und das Ganze wozu? Damit ihr danach Passamahl feiern könnt und überseht wieder, dass doch Jesus das wahre Passalam ist. Beißende Ironie, mit der Johannes hier die Juden damals, die erste Leserschaft und auch uns heute konfrontiert. Und heute jetzt uns ermutigt, erinnert zu sehen, wer Jesus ist und was er für uns getan hat und Blickwechsel. Und bei den Juden hätte es einen großen Schritt gebraucht, dass sie das geschafft hätten, schaffen wir es besser als die Juden damals, Jesus als den zu erkennen, der alles für uns getan hat, um unserer Reinheit willen gestorben ist und selber für uns zum Passalam geworden ist, zur Versöhnung unserer Sünden. Gehen wir weiter rein in diese Szene am Prätorium. Ich lese als nächstes die Schlussszene, Kapitel 19, die Verse 12 bis 16. Die Juden schrien, lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Euren König soll ich kreuzigen lassen? Fragte Pilatus. Da entgegneten die führenden Priester, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Da gab Pilatus ihrer Forderung nach und befahl, Jesus zu kreuzigen. Nach der Überschrift vorhin mit dieser schon doppelten Ironie, Passamal und rein, unrein, jetzt ein erster größerer Punkt. Der Kaiser in Rom anstelle des himmlischen Königs Jesus. Man fasst es ja nicht. Auf der Erzählebene wieder sehen wir, wie die jüdische Obrigkeit Pilatus mit diesem Argument ja wirklich nach dem Mund redet und ihn zugleich so ja auch manipuliert. Also, dass Pilatus ja gar nicht mehr anders kann, als Jesus zu verurteilen. Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Also, welcher Politiker, der noch Karriere machen will oder seinen Kopf behalten will, macht hier noch etwas anderes. Ist doch völlig klar. Erzählebene. Aber der Spitzensatz, als die jüdische Obrigkeit ruft, wir haben keinen König außer dem Kaiser. Geschichtlich, rhetorischer Schachzug, keine Frage, aber die entscheidende Botschaft liegt wieder eine Ebene tiefer. Und die ist der Hammer. Mit diesem Satz, wir haben keinen König außer dem Kaiser, gibt Israel sein einzigartiges Gottesverhältnis preis. Nicht mehr Gott soll König über Israel sein, sondern der Kaiser in Rom. Welche Ironie. Lieber verehren die Juden den Kaiser als Gott, als den Sohn Gottes als König. Mit diesem Satz der jüdischen Obrigkeit negiert Israel die einzigartige Erwählungs- und Heilsgeschichte Gottes mit seinem Volk. Wir haben keinen König als den Kaiser. Spannend, wie sich die Geschichte wiederholt. Etwa 1100 Jahre davor wollten die Israeliten unbedingt einen König und bedrängen den Propheten Samuel mit der Bitte, setze einen König über uns, wie ihn alle Heiden haben. Der Herr aber sprach zu Samuel, sie haben nicht dich verworfen, sondern mich, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. 1100 Jahre früher, dieselbe Geschichte. Die Israeliten wollen einen König, wie ihn alle Heiden haben und machen damit was? Geben die einzigartige Würde preis dieser unmittelbaren Gottesbeziehung, die sie seit den Erzvätern und dann mit dem Auszug aus Ägypten, mit dem Bundesschluss mit Gott direkt hatten, ohne irgendeine Mittlerfigur. Und jetzt wollen sie sein wie alle Heiden und machen die Heilsgeschichte rückgängig mit der Bitte nach einem König. Die Frage an uns heute, halten wir es für uns fest oder ich wünsche uns, dass wir es neu heute Abend festhalten, diese einzigartige Würde. Du bist Kind Gottes. Jesus hat alles dafür getan, dass das so ist. Und wir brauchen keine Heiligen in der Zwischenstufe. Wir brauchen keinen Vermittler oder ähnliches mehr. Unmittelbare Beziehung mit dem König höchstpersönlich. Wie könnten wir dies preisgeben, um vielleicht zu sagen, naja, König Jesus, ja, schon an ein paar Stellen im Leben, aber muss ich trotzdem selber entscheiden. Ich lasse mir von Gott ja viel sagen. Aber alles, nein, an der Stelle nicht. Hier muss der himmlische König hinter dem irdischen Kaiser zurücktreten. Nein. Daran erinnern uns beide Begebenheiten im Alten und wie im Neuen Testament. Du bist berufen zum Königskind. Also, der römische Kaiser anstelle des himmlischen Königs. Kommen wir zur nächsten Ironie. Der Schuldige anstelle des Schuldlosen. Pilatus, Zitat, ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber die Gewohnheit, dass ich euch einen zum Passafest losgebe. Wollt ihr nun, dass ich euch den König der Juden losgebe? Da schrien sie wiederum, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Räuber. Wie schräg ist das denn? Um die Freilassung von Jesus zu verhindern, entscheiden sich die Juden für einen Verbrecher. Sie entscheiden sich für den Räuber sehenden Auges, für den Räuber, von dem Jesus schon in Johannes 10 sagte, Zitat, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Jesus gibt alles für die Menschen, die er liebt. Aber sie lassen ihn nicht. Lieber ein Räuber als Jesus. Und als ob es der Ironie nicht schon Genüge getan hätte, Barabbas ist aramäisch und heißt übersetzt so viel wie Sohn des Vaters. Barabbas. Nur, dass es der Falsche ist. Sie verlangen den falschen Sohn des Vaters. Was für eine Ironie. Und dann geschieht es, wovon wir noch heute leben. Der Unschuldige lässt sich verurteilen und dafür kommt der Schuldige frei. Dieselbe Geschichte. Barabbas, das sind wir. Schuldig. Schuldig. Und auch frei. Durch Jesus, der sich unschuldig trotzdem verurteilen lässt. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Der Schuldige anstelle des Gottlosen und noch ein letztes, die Dornenkrone anstelle einer Ehrenkrone. Auf den ersten Blick und auf der Erzählebene ist die Dornenkrone ein Spott und ein Folterinstrument, mit dem man Jesus jetzt eben nach dem Urteil verspotten will und auch gleich mal richtig quälen. Auf der zweiten Ebene wieder weit mehr. Was kündigt Gott denn dem Adam nach dem Sündenfall an? 1. Mose 3, Zitat: Der Erdboden sei verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Dornen sind das Symbol für Gottes Gericht über den zum Sünder gewordenen Menschen. Dornen sind das Symbol für Gottes Gericht angesichts des Ungehorsams des Menschen und angesichts auch seines Unglaubens. In den Dornen erlebt der Mensch fortan täglich Gottes Gericht. Verstoßen aus dem Garten Eden und der Gemeinschaft mit Gott und mit einem Leben unter dem Vorzeichen des Todes. Aber was macht Gott? Ihm zerreißt das Herz und er greift ein. 2. Mose 3. Da erschien Mose, der Engel des Herrn, mitten aus dem Dornbusch in einer Feuerflamme. Als aber der Herr sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief ihm Gott mitten aus dem Dornbusch zu und sprach: Mose, Mose. Er antwortete: Hier bin ich. Gott offenbart sich dem Mose wo? Mitten im Ort, der symbolisch für Gottes Gericht steht. Offenbart sich dem Mose, um sein Volk Israel aus der Sklaverei zu retten und in das gelobte Land zu führen. Und das symbolisch an jenem Ort, der seit dem Sündenfall für Gottes Gericht steht, mitten in den Dornen. Und im 5. Buch Mose 33, 16 nennt Gott sogar den Dornbusch, oder wird Gott sogar als der bezeichnet, Zitat, der im Dornbusch wohnt. Also in Anlehnung an die Erzählung der Begegnung von Mose mit Gott am brennenden Dornbusch greift 5. Mose 33 diese Szene auf und bezeichnet Gott als den, der sogar im Dornbusch wohnt, möchte ich euch heute Abend zusagen. Dort, wo du das Kaputte dieser Welt erlebst, die Dornen dieser Welt, Gott ist mittendrin. Er ist nicht ferngeblieben, so Gericht nach dem Motto, jetzt macht ihr euren Stiefel, da habt ihr da. Nein, er geht mitten hinein in den Ort des Gerichtes, mitten hinein in das, was diese Welt so kaputt macht, mitten hinein in deine Dornen. Er wohnt sogar in deinen Dornen, die dich tagtäglich herausfordern, stressen, deine Krankheit. Mittendrin ist Gott. mittendrin in dem, was dir das Leben schwer macht, an Arbeit und Mühe, mittendrin in deiner Schuld. Um dann nicht nur drin zu wohnen, sondern noch einen Schritt weiter zu gehen und unter der Dornenkrone das ganze Gericht auf sich zu nehmen. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt. Pilatus schrieb aber auch eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz: Jesus der Nazaräer, der König der Juden. Was für eine Ironie. Jesus der König trägt die Dornenkrone, auf das wir nachher im Anschluss an das Abendmahl miteinander beten und jubeln: der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Was für ein Tausch der Kronen. Die Dornenkrone wäre die unsere. Und er nimmt sie auf sich, um dich zu krönen mit Gnade und Barmherzigkeit. Was sich im Prätorium ereignet hat, es gäbe noch manches mehr an Stoff, der spannend wäre. Wir verlassen an dieser Stelle aber das Prätorium und singen miteinander dem, der diesen Weg für uns gegangen ist. Ihm, dem wahren Passalam, dem König, dem Unschuldigen und dem, der die Dornenkrone getragen hat, um dich und mich mit seiner Gnade und Barmherzigkeit zu krönen. Jesus Christus starb für mich.